ARD Sounds.
Trotz der vereinbarten Waffenruhe haben sich die USA und der Iran erneut gegenseitig angegriffen.
Auch der Golfstaat Bahrain hat heute Drohnenangriffe aus dem Iran gemeldet.
Für die Zivilbevölkerung im Iran bleibt die Lage dramatisch. Mit welchen Gefühlen sehen Sie in die Zukunft? Dazu eine Einschätzung von Schriftsteller und Orientalist Navid Kermani.
Israel hat einen Drohnenangriff im Südlibanon bestätigt.
Bei neuen gegenseitigen Luftangriffen Russlands und der Ukraine sind nach Angaben beider Seiten 5 Menschen ums Leben gekommen.
Auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim ist der Notstand ausgerufen worden. Vieles, was den Alltag normalerweise am Laufen hält, gibt es nicht mehr.
Es gibt kein Benzin. Es gibt riesige Staus auf der Brücke. Züge fahren nicht. Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass es auf der Krim gerade nicht so gut läuft.
Und ein Social-Media-Post rettet unverhofft die Hochzeit einer ukrainischen Braut.
Hallo, ich bin Katharina Jetter aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 27. Juni um 16 Uhr. An der Straße von Hormus wird wieder gekämpft. Zuletzt hatte es ja so ausgesehen, als sei ein Waffenstillstand zwischen Iran und den USA auf einem guten Weg. Es war ja erst vor gut einer Woche ein Rahmenabkommen vereinbart worden. Das sieht vor, dass die USA und der Iran Frieden schließen und möglichst auch die Frage des iranischen Atomprogramms klären sollten. Jetzt greifen sich beide Seiten wieder an.
Ja, zuletzt vergangene Nacht, da haben die USA den Iran wieder attackiert. Nach US-Angaben waren die Ziele Raketen- und Drohnenstellungen und Radaranlagen an den Küsten. Und die USA teilten mit, das Ganze sei eine Vergeltung für einen iranischen Drohnenangriff, der einen Tag vorher, also vorgestern, passiert ist. Der Iran hatte da einen Frachter in der Straße von Hormus angegriffen. Und US-Vizepräsident Vance hat dazu gesagt, Gewalt wird mit Gewalt beantwortet.
Das wiederum hat den Iran dazu veranlasst, heute Morgen mit Bahrain einen Verbündeten der USA in der Region anzugreifen, wie Moritz Behrendt aus Kairo berichtet.
Es ist die Vergeltung der Vergeltung. Der Iran hat am Morgen den kleinen Golfstaat Bahrain mit Drohnen angegriffen. Das Außenministerium in Manama meldete den Beschuss durch eine Reihe von Drohnen, sprach von einer eklatanten Verletzung der Souveränität Bahrains. Zu möglichen Schäden gab es keine Auskunft. In dem Inselstaat ist die 5. Flotte der US-Marine stationiert.
Und heute kam dann die Meldung des britischen Militärs, dass in der Straße von Hormus ein Tanker von einem Geschoss getroffen worden sei. Die Besatzung sei aber in Sicherheit. Tja, trotz Waffenstillstand ist die Lage im Iran-Krieg also weiter, ich nenne es mal, dynamisch. Was macht denn das mit den Leuten im Iran, dieses ganze Hin und Her?
Ja, einer, der das, glaube ich, ganz gut beurteilen kann, das ist der Schriftsteller und Orientalist Navid Kermani. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Bayerischen Rundfunk, die haben ihn für ihren Podcast Politik und Hintergrund interviewt und ihn zunächst gefragt, ob er weiß, wie es den Menschen im Iran zurzeit geht.
Auch für mich ist es schwer, nach so langer Zeit der Internetsperrung, jetzt kann man, manchen gelingt es jetzt wieder, zu telefonieren über WhatsApp oder andere Kanäle, aber das ist ein sehr, sehr eingeschränktes Bild und ich merke auch, dass die Leute zurückhaltend sind, zu sprechen, viel zurückhaltender als zuvor. Aber was ich raushöre, was ich mitbekomme, was Einzelne auch sagen, ist, dass insgesamt doch eine große Resignation oder auch gar Fassungslosigkeit herrscht bei denen, die dem Regime kritisch gegenüber eingestellt sind, dass man einfach gar nicht glauben kann, wie die Dinge jetzt gelaufen sind. Da gibt es auch viele Witze und Karikaturen und Satiren, die kursieren, die Trump und das Regime da sozusagen in einem Boot sehen.
Die iranische Führung sitzt zurzeit also fester im Sattel als zuvor. Letzten Endes hat der Krieg aus Sicht Kermanis zunächst nur dem iranischen Regime genützt.
Das Regime hatte zweimal seinen Zenit bereits überschritten und das war Ende der 90er Jahre, wo es ja auch große Proteste gab, eine Reformbewegung, auch innerhalb des Regimes Kräfte wie den damaligen Präsidenten Khatami, die sich für Veränderung eingesetzt haben. Und jetzt auch wieder ist es vollkommen am Ende gewesen, wirtschaftlich, aber auch eben, was die Unterstützung der Bevölkerung betrifft, was den Unmut insbesondere auch der ärmeren Kreise, die eigentliche Basis des Regimes betrifft. Und zweimal ist das Regime gerettet worden durch amerikanische Interventionen. Der Krieg 2003 im Irak endete mit einem Triumph Irans, das seine Vormacht im Nahen Osten ausbauen konnte. Und der Krieg jetzt, faktisch 2025 schon begonnen mit dem 12-Tage-Krieg und jetzt mit der Intervention 26, auch dieser Krieg hat das Regime noch einmal gerettet. Und ich befürchte leider für die nächsten Jahre, womöglich nächsten Jahrzehnte, wird sich das Regime noch einmal konsolidieren.
Ganz ohne Hoffnung ist Navid Kermani aber nicht. Sollte es den Menschen im Iran in Zukunft wieder ein bisschen besser gehen, könnte es sich seiner Meinung nach wieder gegen das Regime erheben.
Meine Hoffnung ist vielleicht, dass innerhalb des Regimes man zumindest doch irgendwie ein Bewusstsein davon hat, dass man so nicht fortfahren kann, dass man so eigentlich nur in der Hölle landen kann, gemeinsam mit dem eigenen Volk, dass man dem Menschen etwas Luft zum Atmen geben muss, kulturell, ökonomisch, politisch, dass bestimmte Dinge wie jetzt, dass das Kopftuchverbot praktisch gefallen ist, dass die nicht zurückgeschraubt werden. Und dann, wenn die Bevölkerung Luft hat zum Atmen, das hat sich immer gezeigt, dann werden sie sich auch wieder formieren, dann wird es wieder Formen des Protestes geben.
Und das ganze Interview mit dem Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels Navid Kermani könnt ihr in der aktuellen Ausgabe des Podcasts Politik und Hintergrund hören, zu finden bei ARD Sounds. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass sich die USA und der Iran wieder angreifen. Ein weiterer Akteur in diesem Konflikt ist Israel. Und Israel hat gestern mit dem Libanon ein Rahmenabkommen unterzeichnet, das eigentlich zu einem Frieden führen soll. Aber auch da hat der Waffenstillstand nicht lange gehalten.
Genau, Israel hat einen Drohnenangriff im Südlibanon bestätigt. Das Militär hat erklärt, es habe den Schlag mit einer Drohne ausgeführt. Ziel sei eine Person gewesen, die, so wörtlich, eine Bedrohung für die Streitkräfte dargestellt habe.
Auch da bleibt es also weiter kompliziert. Und nur noch ein Blick auf den Krieg zwischen Russland und der Ukraine.
Auch heute hat es auf beiden Seiten wieder Tote gegeben. Die ukrainischen Behörden, die sprechen von 2 Toten durch russische Angriffe. Und bei ukrainischen Angriffen auf Russland sollen nach Behördenangaben 3 Menschen getötet worden sein.
Die ukrainischen Angriffe treffen zuletzt ja auch immer mehr die russische Infrastruktur. Tagelang schon heißt es, dass es auf der von Russland besetzten ukrainischen Halbinsel Krim deshalb Versorgungsengpässe gibt.
Ja, die wochenlangen ukrainischen Luftangriffe auf die Krim, die zeigen jetzt offenbar Wirkung. Es mangelt an Strom und an Benzin. Und jetzt hat die von Moskau eingesetzte politische Führung den Notstand verhängt. Das ist ungewöhnlich, denn die Krim ist ja so eine Art Aushängeschild für Putin. Außerdem auch gerade voller russischer Urlauber. Und nach Informationen von unserem Korrespondenten Björn Blaschke wird in den russischen Staatsmedien nur sehr zurückhaltend über den Notstand berichtet. Das ist aber auf der Krim selbst ganz anders.
Er ist der Statthalter von Kremlchef Wladimir Putin auf der Krim, Sergei Aksionow. Er wandte sich an die Menschen auf der Schwarzmeerhalbinsel. Liebe Krimbewohner, in der Republik Krim wird der Notstand ausgerufen. Aus Sicht der Ukraine und ihrer Verbündeten hat Putin Statthalter auf der Krim keine Legitimation. Genauso wenig wie der Gouverneur der Hafenstadt Sewastopol, Michail Rasvoschajew. Der erklärte, warum der regionale Notstand verhängt wurde. Die Lage hinsichtlich der Energieversorgung der Krim-Halbinsel bleibt weiterhin schwierig. Wir führen Reparaturarbeiten durch. Wir hoffen, dass die Energieversorgung in Sewastopol in den nächsten 24 Stunden vollständig wiederhergestellt sein wird. Strommangel herrscht auf der Krim, aber auch Mangel an Benzin und Diesel. Kein Treibstoff. Das, so heißt es in russischen Medien, habe dazu geführt, dass tausende Menschen aus Russland auf der Krim vorläufig gestrandet sind. Urlauber, die ihre Sommerferien auf der Halbinsel verbringen wollten. Derzeit seien auf der Krim zwischen 150.000 und 200.000 Touristen. Das teilte Sergei Romaschkin, Vizepräsident des Verbandes der Reiseveranstalter Russlands, mit.
Die Krim ist für Russland ja nicht nur irgendein Stück Land, nicht einfach eine hübsche Halbinsel, auf der man gut Urlaub machen kann. Ist das der Grund, warum die Ukraine in ihrem Verteidigungskrieg auch immer wieder die Krim attackiert?
Ja, ich denke schon, denn die Krim ist für Kremlchef Putin von höchster symbolischer Bedeutung, auf vielen verschiedenen Ebenen, historisch gesehen, religiös, strategisch, wirtschaftlich und touristisch. Dazu nochmal Björn Blaschke.
So hatte sich im 10. Jahrhundert Fürst Wladimir I. auf der Krim taufen lassen, womit die Christianisierung der Rus begann, des Volkes, auf das sich Russinnen und Russen zurückführen. Gut 200 Jahre lang gehörte die Krim zu Russland. Die Zaren siedelten zunehmend Russen auf der Halbinsel an, eine Praxis, die Diktator Josef Stalin nach der Roten Revolution fortsetzte. Nach dem Zweiten Weltkrieg 1954 überschrieb die damalige Sowjetführung die Krim offiziell der Ukraine. Die war damals wiederum Teil der Sowjetunion, daher war das für Moskau kein Problem. Auch nicht, als die Sowjetunion zerfiel und die Ukraine eigenständig wurde, denn die Regierungen in Kiew haben sich bis 2014 mit Moskau arrangiert und Russland konnte auf der Krim seinen Hafen in Sewastopol weiter betreiben. Auch das ein wichtiger Punkt. Strategisch ist die Krim für Russland von Bedeutung und touristisch. Die Halbinsel bietet eine Attraktion, die ansonsten für die Menschen aus Russland eher selten ist: Palmen.
Dass jetzt also ausgerechnet auf der Krim der Notstand verhängt wurde, das kratzt auch an der Herrschaft von Putin.
Ja, Putin will die Krim auf keinen Fall verlieren, denn er weiß, die russische Bevölkerung würde ihm das als eine Niederlage ankreiden. Schon nachdem jetzt der Notstand ausgerufen wurde, gab es für russische Verhältnisse kritische Stimmen in den sozialen Medien. Nochmal Björn Blaschke.
Klagen in Social-Media-Beiträgen, noch mit aller Vorsicht, ohne die Staatsführung anzugreifen.
Es gibt kein Benzin. Es gibt riesige Staus auf der Brücke. Züge fahren nicht. Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass es auf der Krim gerade nicht so gut läuft.
Manche Menschen sind aufs Pferd umgestiegen oder fahren Fahrrad. Kein Benzin, kein Strom, kein Wasser. So eine unglaubliche Welt im Jahr 2026. Putins Statthalter auf der Krim, Sergei Aksionow, dürfte auch solche Äußerungen gemeint haben, als er jetzt den regionalen Notstand ausrief. Deshalb bitte ich alle, Ruhe zu bewahren und nur vertrauenswürdigen Informationsquellen zu glauben. Zusammen schaffen wir das. Und in seinem Telegram-Kanal versuchte Aksionow weiter zu beschwichtigen. Der Notstand, so schrieb er wörtlich, bedeutet keinerlei Einschränkungen für die Bürger. Ebenso sieht der Notstandsmodus keine Einschränkungen der Bewegungsfreiheit vor und bedeutet nicht die Einführung einer Ausgangssperre. Alle Gespräche darüber sind Fakes.
Und wir bleiben bei Social-Media-Reaktionen. Allerdings sind die bei unserem nächsten Thema durchweg positiv.
Ja, versprochen. Es geht um eine ukrainische Braut. Sie heißt Daria Slesarenko und sie lebt in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Ein paar Wochen vor der Hochzeit gibt sie ihren schönsten Rock zum Schneider. Damit er einen Hochzeitsrock daraus näht, ein richtiges Hochzeitskleid, kann sie sich nämlich nicht leisten. Aber dann wird der Laden im Einkaufszentrum durch einen russischen Angriff zerstört. Was dann passierte, das berichtet jetzt aus Kiew Florian Kellermann.
Der Rock verbrannte, zusammen mit sämtlichem Inventar des Einkaufszentrums, in der Nacht auf den 24. Mai. Eine russische Rakete war eingeschlagen. Es war die wohl schlimmste Bombennacht für Kiew seit Kriegsbeginn. Was danach geschah, machte Schlagzeilen, diesmal positive. Daria schilderte ihren Kummer in einem sozialen Netzwerk, noch in der Nacht, als sie vom Brand im Einkaufszentrum gelesen hatte. Nur dank Beruhigungsspritzen, die ihr ein herbeigerufener Sanitäter gab, schlief sie ein. Als sie aufwachte, war ihre Geschichte im Internet viral gegangen. Tausende Menschen kommentierten ihren Post. Aus allen Himmelsrichtungen Hilfsangebote. Unzählige Frauen wollten ihr ihre Hochzeitskleider als Ersatz überlassen.
Das zeigt, dass wir uns trotz aller Verzweiflung und trotz allen Leides gegenseitig helfen. Ich hätte das so nicht gedacht. Aber wir können uns streiten, beim Einkaufen, in der Schlange. Wir können uns gegenseitig verfluchen. Aber wenn etwas Schlimmes passiert, dann stehen wir zusammen. Wir Frauen.
Eine habe sie besonders beeindruckt, erzählt Daria. Eine Frau, die aus den von Russland besetzten Gebieten geflohen sei. Sie habe nur ein Kleid mitnehmen können und wollte ihr das für die Hochzeit geben. Letztendlich entschloss sich Daria für ein neues Kleid, angefertigt von einem ukrainischen Atelier für Brautkleider. Eine Bloggerin, die die Geschichte von Daria mitbekommen hatte, stellte den Kontakt her. Das neue Kleid, elegant, spitzenbesetzt und ganz in Weiß. Am Tag ihrer Hochzeit pure Freude in den Gesichtern von Braut und Bräutigam.
Полного счастья в тебе.
So lange habe ich darauf gewartet, sagt der überglückliche Volodymyr und küsst seine Daria im Saal, wo die kleine Feier stattfindet. Wir haben uns Anfang des Kriegs kennengelernt und haben die Hochzeit lange aufgeschoben, aber die Zeit vergeht. Wir waren schon vor der Hochzeit eine Familie. Wir lieben uns einfach. Ehrlich.
Wenn du neben dir einen Menschen hast, auf den du bauen kannst, dann ist das Leben doch ganz leicht. Jetzt wird alles gut.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Tarek Yusbashi und bei mir im Studio war Katharina Jetta aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.